Ja, schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne.
Herzlich willkommen in unserem Podcast über den Gemeindebrief. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie hier in diesem Raum gesessen haben, als Sie hier sich vorgestellt haben. Und ich dachte, wir fangen auch mal vorne an, als Sie 2014 ins Amt kamen. Welche Kirche haben Sie davor gefunden? Wie war das?
Also ich so von meinem Kommen damals muss ich sagen, ich habe die Kirche zunächst als ausgesprochen spannend erlebt, weil mir das ehrlich gesagt ganz am Anfang, als es um die Bewerbung hier ging, auch gar nicht so richtig vollkommen klar war, dieses wirklich spannende Miteinander zwischen reformiert und lutherisch. Das fand ich eine große Besonderheit der Lippischen Landeskirche, ist auch bis heute, und war aber auch von Anfang an präsent sozusagen, ne? Also schon bei dieser Vorstellungsveranstaltung da in Lemgo in St. Johann war das ein Thema. Und das hat sich ja auch dann so durchgezogen. Also das habe ich von Anfang an als etwas ausgesprochen Bereicherndes, Spannendes, aber manchmal auch Spannungsreiches erlebt. Das ist das eine. Das andere, eine Kirche, die unfassbar musikalisch ist, muss ich sagen. Also das hat mich immer begeistert oder begeistert mich bis heute, die Lippe, die Kirchenmusik. Also auch die Qualität dieser Kirchenmusik. Ich war dann irgendwann später mal wieder bei einer Veranstaltung in meiner früheren Kirche. Irgend so ein Podium und so. Und da habe ich so gedacht, huch, das hätte man jetzt in Lippe aber nicht gemacht. Also das hat schon immer eine besondere Qualität, die Kirchenmusik. Und das hat mich wirklich begeistert. Ich habe die Kirche auch, wenn ich ans Landeskirchenamt denke, vielleicht so ein bisschen als behördlich erlebt. Also ich finde, wir waren noch sehr Behörde.
Behördlicher als die reformierte Kirche.
Würde ich sagen, ja. Ja, also diese doch sehr stark. Dr. Schellberg hat immer erklärt, das hängt an der kommunalen Verfasstheit von Kirche. Wir haben uns das sozusagen dort orientiert. Das war schon, fand ich schon sehr behördlich so. Ich meine, das hat es in reformierte Kirche auch gegeben, aber ich habe es hier als stärker empfunden. Und das habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe es auch natürlich. Ich bin ja Teil davon, kann mich ja gar nicht voll frei machen. Aber ich habe es auch, habe die Kirche auch als ein bisschen männerlastig erlebt. Und das finde ich schon, dass auf der Leitungsebene oft die Männer so die Kirche vertreten haben. Das finde ich, hat man auch immer wieder gemerkt. Und wir haben ja auch viel diskutiert, wie man das ändern kann, wie man da Impulse in eine andere Richtung setzen kann. Ja, das würde ich mal sagen, war so einiges. Es gab bestimmt noch viel mehr.
Nehmen Sie uns doch bitte nochmal mit auf die Reise vor 2014. Also Sie sind ja nicht Lipper, Sie kommen ja von ein bisschen weiter nördlich. Wie war das, als Sie geprägt ja von einer anderen Region hierher kamen? War das für Sie eine Umgewöhnung oder würden Sie sagen, naja, der Menschenschlag, wo ich herkomme, ist ähnlich wie der Lipper, von daher musste ich mich nicht groß akklimatisieren?
Also ich würde sagen, also ich bin ja in meiner Vita relativ viel rumgekommen. Ich habe ja zwar dann, bevor ich hier gekommen bin, relativ lange, für mich lange, an einem Ort gelebt in Ostfriesland. Da war ich 16 Jahre. Das hat mich schon auch sehr geprägt, so das Ostfriesische, auch gerade weil wir da als Familie gelebt haben und so. Aber ich habe die Mentalitätsunterschiede jetzt nicht so als so extrem erlebt, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja immer so diese Witze über Lipper, also über die Wortkargheit manchmal von Lippern. Und ich meine, Ähnliches kann man den Ostfriesen auch nachsagen, ne? Also das ist, insofern fand ich jetzt so von der Mentalität, finde ich, bin ich gar nicht, war das nicht so ein Riesenschritt. So. Von der Verfasstheit der Kirche war es schon auch nochmal ein großer Unterschied. Von der Prägung der Kirche ist auch ein großer Unterschied doch gewesen, ja.
Mit welcher Zielsetzung kamen Sie hierher? Also wenn Sie dann in das Amt reingehen, dann hat man ja, ich sag mal, man hat erstmal wünscht dir was, man hat ein paar Träume, man sagt sich, ich möchte gerne dieses erreichen, ich möchte jenes erreichen. Sie sagten, als Sie hierher kamen, haben Sie festgestellt, das ist doch eher behördlich, es ist eher männerlastig. Ich höre ja da auch, sagen wir mal, schon heraus, dass Sie das erstmal festgestellt haben, aber das fanden Sie jetzt auch nicht als erhaltenswerten Zustand in dieser Form. Was war so Ihr Ziel, wo Sie gesagt haben, das will ich auf jeden Fall erreichen?
Also das erste Ziel, muss ich ja ehrlich sagen, war mir von Anfang an vorgegeben. Vom ersten Telefonat an werde ich nicht vergessen, als der stellvertretende Vorsitzende des Nominierungsausschusses mich anrief, sagte er gleich, um Ihnen das gleich zu sagen, es geht um die Selbstständigkeit dieser Kirche. So, das war sozusagen Aufgabe von Anfang an, diese Frage, soll Lippe eine eigenständige Landeskirche bleiben oder ist es sinnvoll, sich mit größeren Partnerinnen zusammenzutun, stand ja von Anfang an im Raum. Und insofern war sicher ein Ziel, was wir auch von Anfang an verfolgt haben, diese Frage in irgendeiner Form zu bearbeiten. So nicht von vornherein eine Lösung zu haben, aber doch diese Frage zu bearbeiten. Und daneben hat es aber natürlich auch andere Dinge gegeben, die ich sozusagen selber von meinem Herkommen her vielleicht in meiner eigenen Prägung mitgebracht habe, die mir wichtig waren. Das eine, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Jugendbeteiligung in der Kirche zu erreichen, also ein stärkeres Mitgestalten auch von jungen Menschen. Das war was, was mir selber in meiner Gemeindearbeit immer extrem wichtig war. Ich immer gesagt habe, wenn ihr wollt, dass junge Menschen zum Gottesdienst kommen, dann müsst ihr bereit sein, mit den Jugendlichen euren Gottesdienst zu verändern. Da könnt ihr nicht sagen, ihr kommt mal und dann werdet ihr so wie wir, sondern wir müssen uns mit den jungen Menschen verändern. Und Ähnliches habe ich auch immer versucht mitzufördern, dass wir uns mit jungen Menschen auch als Kirche verändern und die jungen Menschen ernst nehmen als Akteure in Kirche. Junge Leute haben ja hier öfter gesagt, wir sind nicht, wie man so gerne sagt, die Zukunft der Kirche, wir sind die Gegenwart der Kirche. So. Und das haben wir ja versucht auch ein Stück voranzutreiben. Wir haben ja diese große Jugendsynode damals gemacht und so, also schon auch versucht, dieses Thema anzugehen. Was mir selber von meinem Herkommen, das hat auch was mit meiner reformierten Prägung zu tun, würde ich sagen, was mir immer auch sehr wichtig war, dass Kirche, und das ist hier in Lippe, war das immer noch, fand ich, sehr, sehr gut möglich, weil wir ein Akteur sind in der Region, ein wichtiger Akteur, dass Kirche immer Kirche in der Gesellschaft ist. Also, dass es sich auch einmischt in die Gesellschaft, auch was sagt zu gesellschaftlichen Entwicklungen, zu politischen Entwicklungen. Es gibt ja Menschen, die sagen, Kirche sollte bei ihrem eigenen bleiben. So, da sage ich immer, naja, das Einmischen in Gesellschaft, finde ich, ist auch das eigene von Kirche. Also wenn ich die biblische Botschaft ernst nehme, begegnet mir das fast auf jeder Seite, das Einmischen in gesellschaftliche Zusammenhänge. Und ich finde, das ist ein Auftrag, den wir als Kirche haben. Und dass wir da als Lippische Landeskirche auch verstehen, finde ich gut und wichtig. Und ich finde, dass wir hier in der Region, weil wir so ein vergleichsweise starker Akteur sind, auch wirklich Gesellschaft mitgestalten können. Also nicht nur was sagen, sondern auch was tun. Und ich finde, da hat diese Landeskirche in den letzten Jahren viel gemacht, aber kann es auch weiterhin leisten, glaube ich, sich einzumischen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten.
Das ist ja auch häufig eine Frage, die also auch Gemeindeglieder stellen, ne? Dass sie sagen, mischt die Kirche sich nicht zu viel ein oder dass dann das, was die Kirche sagt, man wie parteipolitisch gelesen wird. Also es ist ja, also das ist ja auch eine Frage mit der Grenzziehung oder jetzt auch im Bezug auf Umgang. Wir haben ja auch Gemeindeglieder, die meinetwegen bestimmte Positionen kritisch sehen. Also warum auch Positionen in Bezug auf den Klimawandel. Wir hatten ganz starke Diskussionen bei der Corona-Pandemie, da gab es sondern die einen waren Team Vorsicht und die anderen waren Team. Also weiß ich jetzt nicht, wie man das nennen soll, aber auf jeden Fall, die fanden die Einschränkung halt zu stark, sagen wir immer so, ne? Und das ist ja dann, also man bewegt sich da in meine Spannungsfeld. Wo stellt man das ein? Aber wie sollte die Kirche ihrer Meinung nach das einstellen, dass sie nicht wahrgenommen wird, als dass sie jetzt Partei ergreift im Sinne von Parteipolitik?
Also ich würde sagen, in der Corona-Pandemie kann man das relativ leicht beantworten, weil da hatten wir das gleiche ja in Kirche auch. Also wenn wir im Landeskirchenamt zusammengesessen haben, über Maßnahmen stundenlang diskutiert haben, beziehungsweise online zusammengesessen haben und stundenlang über Maßnahmen diskutiert hatten, hatten wir immer das gleiche. Wir hatten immer das Team Vorsicht und wir hatten das Team Öffnung. So, ne? Das war, also ich finde, da waren wir ein Spiegel auch der Gesellschaft. Da, finde ich, hat sich Kirche jetzt auch nicht sozusagen auf eine Seite geschlagen oder so. Es gab immer das eine und das andere. Es war auch immer ein Hin und Her, so. Die Gefahr, glaube ich, ist tatsächlich, und da müssen wir als Kirche einfach selbstkritisch sein, die Gefahr ist, dass wir parteipolitisch wahrgenommen werden. Ich würde aber sagen, nein, wir sind nicht parteipolitisch, aber wir sind parteiisch. So, also wir sind parteiisch für die Schwächeren, wir sind parteiisch für die Schöpfung. Also wir haben einfach unsere Werte, sage ich mal, Und für die stehen wir. Und meines Erachtens trifft sich das mal eher mit der einen politischen Richtung und mal eher mit der anderen. Mit einer anderen. Insofern würde ich sagen, nein, wir sind nicht parteipolitisch. Aber ich sehe durchaus die Gefahr, dass Kirche so wahrgenommen werden kann. Und da müssen wir einfach, denke ich, auch achtsam mit umgehen, mit unseren Positionen.
Was war denn so Ihre Checkliste? Also wenn Sie etwas beobachten in der Gesellschaft und Sie sagen, da möchte ich, da muss ich quasi was zu sagen. Gibt es so Punkte, bei denen Sie sagen, ja, die müssen für mich einfach logisch erfüllt sein, dass man sagt, so, jetzt mische ich mich ein. Und es ist ja nicht nur die Privatperson, man ist ja auch qua Amt, wird man ja ganz anders wahrgenommen.
Ja, also ich würde sagen, für mich war die Checkliste das, was Heinemann, weiß ich nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, in die Richtung, ich kenne das Zitat nicht mehr ganz genau, aber den Wert einer Gesellschaft kann man daran erkennen, wie sie mit den Schwächeren in der Gesellschaft umgeht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr biblische Position, weil in der biblischen Tradition ist das sozusagen auch die Checkliste. Also wie geht ihr mit den Schwachen um? Also sprichwörtlich mit den Witwen, den Waisen und den Fremden, also die keine Lobby in der Gesellschaft haben. Wie geht ihr mit denen um? Das ist die Checkliste. Es kommt immer, immer wieder vor. Und ich finde, das ist auch für uns Maßstab für das, wie wir uns äußern als Kirche. Wie gehen wir mit den Schwächeren um?
Wie wichtig ist das heute? Also gerade in einer Zeit, in der Leute polarisiert sind und in dieser Polarisierung auch mehr zu Einzelkämpfern werden. Also diese Gemeinschaft gar nicht mehr da ist. Ich komme gar nicht auf die Vorratshaltung während der Corona-Zeit, die erstaunlicherweise ja zu Leerständen bei bestimmten Artikeln führte. Aber es ist so das Ellenbogendenken eher. Was kann auch diese Landeskirche hier für die Menschen leisten? Was kann sie geben? Was kann sie bieten?
Die Lippische Landeskirche hat, so würde ich es sehen, in den letzten Jahren immer versucht, einen Akzent dagegen zu setzen und immer zu sagen, wir sind gemeinsam als Gesellschaft unterwegs. Wir haben immer sehr stark auch, haben wir uns ja für den Zusammenhalt der Gesellschaft eingesetzt. Gerade auch in der Corona-Pandemie haben wir immer versucht zu sagen, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern es geht um den Zusammenhalt auch in solchen absolut krisenhaften Situationen. Wir haben versucht, in dieser Zeit der großen Flüchtlingsbewegung das deutlich zu machen, dass es darum geht, auch für diese Menschen da zu sein und auch da einen Zusammenhalt zu fördern. Und ich finde, dass wir das an vielen Orten versucht haben, sozusagen einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen, auch in krisenhaften Situationen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Und ich sehe auch genau, was Sie sagen. Die Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung geht in eine gefährliche andere Richtung.
Da muss ich sagen, wo Sie abgewählt haben, als Landeskirche sich dazu zu äußern. Also wo man gesagt hat, ihr müsst doch mal was dazu sagen. Und dann haben sie gesagt, nee, aber jetzt nicht.
Ich erinnere mich jetzt spontan an eine Sache, wo wir es tatsächlich abgelehnt haben. Nee. Das war die Frage des Nationalparks hier, Teutoburger Wald oder wie er heißen sollte. Da haben wir gesagt, da werden wir uns als Lippische Landeskirche nicht zu äußern.
Man hätte ja sagen können, aber da könnt ihr euch doch für die Schöpfung einsetzen. Der Baum ist doch die Schöpfung.
Ja, und andere hätten dann gesagt, wenn ich Forstwirtschaft betreibe in einem nachhaltigen Weise, setze ich mich auch für die Schöpfung ein. So, also insofern, da waren wir zurückhaltend. Ich habe natürlich meine eigene Position dazu gehabt, aber die habe ich.
Aber qua Amt hält man das natürlich dann zurück.
Ja, klar, sicher. Weil sonst sagt ja irgendjemand, die Lippische Landeskirche sagt das und das. Da muss man ja schon aufpassen.
Sie sagten, Sie haben versucht, die Menschen gerade in dieser auch sehr zurückziehenden Zeit zu erreichen. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Corona-Zeit überstanden, jedenfalls einen Lockdown, den brauchen wir hoffentlich nie wieder. Also das heißt, die Leute können ja kommen und trotzdem stellen wir fest, es werden immer weniger Gläubige. Sie sagten, man möchte Gemeinschaft bieten, das ist das eine. Auf der anderen Seite, wie kriegt man das hin, dass die Leute auch Gemeinschaft wollen?
Meine Erfahrung ist, dass viele, also nicht alle, aber viele Menschen tatsächlich auch nach Gemeinschaft suchen und diese Gemeinschaft auch wahrnehmen. So, jüngstes Beispiel würde ich sagen, ist das Chormusical Sieben Worte vom Kreuz gewesen, was wir jetzt in der Passionszeit in Lemgo gemeinsam mit der Kreativen Kirche zur Aufführung gebracht haben. Das sind, da kommen 700 Leute zusammen und wollen gemeinsam singen. So, das ist natürlich wirklich ein Zusammenbringen von Menschen. Und Ähnliches, jetzt nicht in der Dimension mit 700 Leuten, aber in ähnlicher Weise findet es ja in der Kirchenmusik zum Beispiel an ganz, ganz vielen Orten statt. So. Ich glaube allerdings, dass wir die Bereitschaft haben müssen, uns selbst, unsere Formate, auch unsere Musik zu verändern. Weil ich denke, dass Menschen sonst sich tatsächlich immer weniger einladen lassen. Wir haben ja die Erprobungsräume gehabt in dieser Zeit. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Menschen sich haben zum Beispiel durch dieses Popkantorat da im Lippischen Osten haben jetzt anstecken lassen und machen da mit und suchen diese Gemeinschaft, finde ich einfach bewegend. So, also ich glaube schon, dass es immer noch eine Chance ist, die wir haben als Kirche, Menschen zusammenzubringen. Auch die Form, wie wir Gottesdienst feiern, glaube ich, sie müsste zumindest vielfältiger werden, sage ich mal so. Ich glaube, der Predigtgottesdienst, Sie können sich vorstellen, ich liebe den Predigtgottesdienst, weil ich auch selber gerne predige. Der Predigtgottesdienst, der hat seinen ganz besonderen Wert und der wird auch geschätzt von vielen Menschen, aber es macht keinen Sinn, in einem kleinen, engen Raum zur selben Zeit 4 Predigtgottesdienste zu haben. Ich glaube, da müssen wir kreativer werden. Und an manchen Orten ist das ja auch schon so. Ne? Es gibt ja Gemeinden, die inzwischen ihr Gottesdienstangebot überarbeitet haben, mehr Variationen da reingebracht haben, unterschiedliche Formen von Gottesdienst. Auch speziell dann mit jungen Menschen eben Gottesdienste feiern. Also ich glaube schon, wir müssen uns auch weiter verändern.
Gibt ja Leute, die sagen, ich kann auch ohne Kirche glauben. Also das heißt, ich kann auch am Wohnzimmertisch auf dem Sofa beten, ich kann eine innige Beziehung zu Gott aufbauen. Dann könnte man ja auch die Frage stellen, was soll ich dann also, was werde ich noch Spezielles in der Kirche erleben, bei zum Beispiel einem Predigtgottesdienst? Also mit was gehe ich nach einer Stunde am Sonntag raus, idealerweise nach Ihrer Idealvorstellung?
Also die Antwort haben Sie im Prinzip vorhin selber gegeben, indem Sie nach der Gemeinschaft gefragt haben. Natürlich, ich will das keinem Menschen absprechen, dass er sagt, ich kann meinen Glauben auch für mich alleine und ich gehe in die Schöpfung, ich gehe in den Wald und ist mir als Gemeindepfarrer ja auch ganz oft begegnet bei Geburtstagsbesuchen. Da ist es ja so, dass viele dann so das Gefühl haben, sie müssen jetzt erklären, warum sie nicht kommen. Und das will ich auch gar keinem Menschen abstreiten. Ich glaube tatsächlich, dass man auch in der Schöpfung etwas von der Größe und dem wunderbaren Handeln Gottes erkennen kann. Und trotzdem würde ich immer sagen, für mich braucht Glaube Gemeinschaft. Das gemeinsame Singen im Gottesdienst zum Beispiel, das kann ich nicht alleine zu Hause im Wohnzimmer, das kann ich auch nicht, weil ich kann für mich alleine singen, ist aber längst nicht so schön wie mit vielen anderen Menschen zusammen. Also insofern glaube ich, für mich würde ich die Frage so beantworten, ich sage, Glaube braucht Gemeinschaft für mich.
Wir können vielleicht einmal zu einem etwas unerfreulicheren Thema kommen, nämlich etwas, was ja über die Konfession übergreifend die immer wieder Thema ist, nämlich sexualisierte Gewalt und die entsprechende Aufarbeitung. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie das erste Mal amtlich und offiziell damit konfrontiert wurden?
Ja, ich kann mich daran noch erinnern, das war noch fast vor meinem Dienstantritt, dass mir jemand erzählte von seinen Erfahrungen in einem Heim für Kinder in seiner Jugend. Der Fall ist ja hier in Lippe auch bekannt gewesen. Das war also jetzt nichts, was irgendwie neu auftauchte. Dann war es allerdings sehr, sehr ruhig um dieses Thema. Und ich kann mich dann schon noch sehr genau erinnern, als die ersten Menschen an uns herantraten und von Dingen berichteten, die ihnen in der Kirche widerfahren waren, meistens als junge Leute, das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen, diese ersten Gespräche. Und dann aber mehr und mehr die Erschütterung, die sind dem ja dann immer mehr nachgegangen, so, unheimlich viel in den Akten geforscht, wir haben wir haben es immer wieder gemacht, wir sind selber an die Öffentlichkeit gegangen, wir haben Dinge öffentlich gemacht, auch um Menschen einzuladen, selber mit ihren Erfahrungen sich zu melden. Und das war schon eine sehr, sehr heftige Erschütterung für mich zu erleben, in einer so kleinen Kirche wie der Lippischen Landeskirche, wie viele, wir haben das dann später Fallkonstellationen genannt, weil immer meistens ja bei einem Täter oder einem Beschuldigten mehrere Betroffene da sind. Also wie viele dieser Konstellationen von sexualisierter Gewalt wir in der Lippischen Landeskirche inzwischen kennen, das ist schon wirklich einfach nur erschütternd.
Sie sind ja in das Amt gekommen oder als Pastor, als Pfarrer grundsätzlich mit einer gewissen Pride and Passion, mit einem Auftrag, mit einer Leidenschaft. Wie sehr, Sie sagten gerade, hat Sie das erschüttert, das haben Sie gesagt, aber wie sehr hat Sie das möglicherweise auch so gepackt, also wenn man da mit voller Leidenschaft in der Kirche ist und dann mit sowas konfrontiert wird, möchte man nicht eigentlich zwischendurch dann mal die Klotten einfach hinschmeißen und sagen, ich weiß zwar noch nicht, wie es weitergeht, aber dafür kann ich einfach nicht stehen.
Die Frage habe ich für mich so beantwortet, also ich habe nie in der Zeit, als das vor einigen Jahren losging, so mit der mehr und mehr dem Öffentlichwerden von sexualisierter Gewalt, habe ich aus diesem Grunde nie darüber nachgedacht, mein Amt niederzulegen, weil ich darin meinen Auftrag gesehen habe, ganz klar, dafür zu stehen, dass wir als Lippische Landeskirche aufarbeiten, was in der Vergangenheit geschehen ist, dass wir Betroffene zu ihrem Recht kommen lassen, dass wir Betroffene hören. Und dafür habe ich versucht, in den letzten Jahren mich einzusetzen mit sehr viel Kraft.
Wenn Sie gerade so feststellen, was da für erschütternde Schicksale sind. Also die Betroffenen sagen, es muss schnell gehen. Aber Sie sagen ja auch im Zweifel, es geht eigentlich immer noch nicht schnell genug, weil wir müssen so schnell wie möglich an die Fakten kommen. Wir müssen an die Menschen kommen. Wir müssen diesen Menschen helfen. Wie sehr sind Sie da auch, sagen wir mal, von sich selber ein bisschen getrieben und auch getrieben gewesen?
Davon war ich getrieben, das gebe ich gerne zu, weil das geht Ihnen irgendwann selber alles zu langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und trotzdem, vieles braucht einfach seine Zeit. Wenn Sie einen Kirchenvorstand zum Beispiel haben, eine Kirchengemeinde, in der in einer bestimmten Zeit Sie wissen, da gibt es Vorwürfe sexualisierter Gewalt. Da müssen Sie sämtliche Akten aus dieser Zeit, und das sind manchmal sehr lange Zeiträume, müssen Sie sämtliche Akten, die noch da sind, durchforsten, ob Sie da irgendwelche Hinweise finden auf sexualisierte Gewalt. Und das muss man einfach, muss man leider akzeptieren. Das kostet auch eine gewisse Zeit. Wir haben natürlich dem versucht, entgegenzuwirken, indem wir entgegen des sonstigen Trendes sehr viel investiert haben in die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, sowohl personell als auch finanziell. Wir haben eine Stabsstelle geschaffen, die eben nichts anderes macht, als sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu befassen, weil wir gemerkt haben, dass wir selber alleine es einfach gar nicht schaffen. Deswegen haben wir diese Stabsstelle geschaffen. Wir haben auch zwischendurch externe Organisationen beauftragt, für uns Aufarbeitung vorzunehmen. Und wir haben ja glücklicherweise auch inzwischen dann Betroffene sexualisierter Gewalt, die uns dabei unterstützen. Und das ist extrem wertvoll, dass die mit ihrer besonderen Perspektive, die sie auf das Thema haben, bereit sind, mit uns an dieser Aufarbeitung zusammenzuarbeiten. Das war am Anfang gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die sagen, ich bin betroffen davon, aber ich bin bereit, trotzdem mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, im Gegenteil.
Wie haben Sie das Vertrauen gewonnen?
Ich habe es als ein Geschenk erlebt, dieses Vertrauen. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir mit unserer Form zum Beispiel von Öffentlichkeitsarbeit, wo wir gesagt haben, wir werden nie irgendwie was unter den Teppich kehren, wir werden nie irgendwie nur scheibchenweise Dinge veröffentlichen, wenn wir es sozusagen nicht mehr verhindern können, sondern immer mit dem, was wir wissen, und was wir auf, soweit es dann aufgearbeitet war, von uns aus an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich glaube, dass das auch wohl vertrauensbildende Maßnahmen waren. Aber letztlich erlebe ich das Betroffene mitarbeiten als ein Geschenk.
Das ist ja eine Frage auch von unterschiedlichen Generationen. Also das Schwierige ist ja, dass manche möglicherweise Ältere noch sagen, na, also heute stellt euch mal nicht so an. Da sind wir persönliche Meinung Gott sei Dank drüber weg. Und dennoch gibt es ja Stimmen, die vielleicht sagen, ihr in der Lippischen Landeskirche macht ja eine ganze Menge an Fortbildungen, an Sensibilisierung, auch gerade für die Hauptamtlichen, für die Ehrenamtlichen genauso. Man könnte jetzt sagen, ja, das macht ihr jetzt als Feigenblatt, damit die alle einmal unterschreiben und dann seid ihr ja fein raus. Mhm. Wenn dann was passiert, könnt ihr als Landeskirche sagen, wir haben unterrichtet, wir stecken ja nicht in den Leuten drin. Mhm. Aber das ist ja nicht die Idee des Ganzen. Also wie haben Sie auch vielleicht auch aus eigenem Antrieb heraus gesagt, es ist ja mehr als eine Weiterbildung, es ist ja mehr als ein Kurs, es ist ja eigentlich etwas, um zu verstetigen und im sogenannten Mindset auch zu verorten.
Ja, also meine Erfahrung in dem Bereich ist, dass wir eigentlich gar nicht genug Fortbildung machen können, weil, also wir haben immer wieder erfahren, dass wenn es zu Vorfällen sexualisierter Gewalt kommt oder zu Grenzverletzungen, sage ich jetzt mal, dass es unheimlich wichtig ist, dass ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende nicht aus dem Bauch heraus agieren und wie mache ich das jetzt mal, sondern dass wir, ich sage das mal, Standards haben, wie wir dann damit umgehen. Also wer informiert werden muss, was die nächsten Schritte sind, dass wir es eben nie selbst für uns alleine versuchen aufzuarbeiten und all diese Dinge. Also insofern finde ich, die Praxis untermauert das sehr, dass diese Kurse, die manche auch als Belastung wahrnehmen, ich weiß das ja wohl, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, Prävention zu betreiben, wo immer möglich.
Hat die Lippische Landeskirche den Turnaround geschafft? Also geht es sozusagen jetzt in diesem Thema auch wieder bergauf? Denn man hört ja auch immer noch bei anderen Kirchen, da kommen wieder nochmal Fälle und nochmal Fälle. Und eigentlich ist es ja immer wieder nochmal ein Schlag in die Kniekehle und man fängt wieder im Prinzip von vorne an. Ist die Lippische Landeskirche so weit, dass man sagen kann, das Problem ist nicht nur erkannt, es wird gesehen, es wird gehört, es wird aufgearbeitet und nicht aber, sondern und, es geht jetzt positiv weiter?
Also ich finde, wir haben wichtige Schritte unternommen, indem wir dieses, ich sag mal, flächendeckende Präventionssystem eingeführt haben. Das ist extrem wichtig, indem wir Standards haben, wie bei Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt umgegangen wird, indem völlig klar ist, wenn wir auf Fallkonstellationen sexualisierter Gewalt stoßen, dass wir sie aufarbeiten, dass wir sie öffentlich machen. Und trotzdem würde ich sagen, nein, natürlich haben wir nicht den Turnaround geschafft, weil wir werden weiter auf Vorfälle in der Vergangenheit stoßen, da bin ich mir sehr sicher.
Gehen wir nochmal aufs Positive, wenn Sie jetzt auf Ihre Amtszeit zurückschauen. Ich weiß, der Norddeutsche ist immer ein bisschen zurückhaltend und sagt, war okay und dann ist das schon die pure Ekstase. Aber worauf sind Sie besonders stolz?
Also stolz, weiß ich nicht, stolz ist nicht so.
Was ist besonders gut gelungen?
Was ich finde, wo wir wirklich was bewegt haben, wo ich finde, dass etwas gut gelungen ist, ist in diesem Zukunftsprozess, den wir die ganze Zeit gestaltet haben. Das fing an mit der Frage nach der Selbstständigkeit und dann kam daraus ja die Frage, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen als Lippische Landeskirche, dass wir auch in Zukunft gut Kirche sein können. Und daraus sind dann diese Erprobungsräume gewachsen. Und ich finde, dass wir bei den Erprobungsräumen, so wie wir sie angegangen sind, wir hatten ja einen besonderen Aspekt bei den Erprobungsräumen, wir sind ja nicht die einzige Kirche, die Erprobungsräume gemacht hat, aber dieser Gedanke, den wir da sehr stark reingebracht haben, wir wollen lernende Kirche sein. Und dann haben wir erfahren, wie schwierig das ist, eine lernende Kirche zu sein. Aber wir wollen lernende Kirche sein. Das heißt, es geht uns auch um gute Projekte, aber es geht uns nicht nur darum, dass da irgendwo gute Projekte sind. Wir wollen etwas als Kirche insgesamt daraus lernen. Das, finde ich, war schon etwas Besonderes und ist natürlich längst nicht in allen, aber in vielen Dingen, würde ich sagen, ist das wirklich gut gelungen. Da finde ich, ja, Da bin ich nicht stolz drauf, aber daran kann ich mich freuen, sage ich mal so. Das Thema sexualisierte Gewalt ist ein unheimlich schwieriges Thema, ein belastendes Thema. Und dennoch würde ich sagen, haben wir als Lippische Landeskirche zumindest versucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und das ist extrem wichtig. Also so schwierig das Thema ist, so wichtig ist es auch das zu sehen, dass wir da, glaube ich, einiges auch vorangebracht haben in den letzten Jahren. Beim Thema Jugendbeteiligung, haben wir wichtige Schritte unternommen. Die Synode jetzt ja gerade auch nochmal glücklicherweise dieses Jugendbeteiligungsgesetz weiterentwickelt, was ich mit viel Energie betrieben habe, was die meisten ja gar nicht so mitkriegen. Aber was ich finde, was extrem wichtig ist, ist das Miteinander mit der jungen Generation von TheologInnen. Also ich habe immer sehr viel mit dem, also oder öfter, mindestens zweimal im Jahr mit dem Konvent der Studierenden und Vikarinnen zusammengesessen. Ich habe versucht, sie in ihren Nachdenken über Kirche ernst zu nehmen und das mit einzubringen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir Nachwuchs gewinnen wollen, dann müssen wir die jungen Leute auch ernst nehmen und uns auch von ihnen mal etwas sagen lassen. So, das finde ich auch gehört, ist auch was mir sehr viel Freude gemacht hat in den Jahren. Das, was wir schon fast alle wieder vergessen haben, weil schon so lange her ist, das Reformationsjubiläum war auch ein großes Fest, das muss man schon sagen, ja.
Das bringt mich nochmal zu einem Anfangspunkt zurück. Sie hatten sehr betont, dass Sie ja einen reformierten Hintergrund haben. Nun ist das, also für mich als Beutelipper war es eine neue Erfahrung, dass lutherisch und reformiert so nebeneinander sind. Wie spannend ist das für Sie, mit einem reformierten Hintergrund eben auch eine weitere Richtung sozusagen in der Landeskirche, ja in Anführungsstrichen, mitzuhaben? Denn es gibt natürlich vieles, das eint, aber es gibt natürlich auch einiges, was unterschiedlich ist.
Genau, ich bin froh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, was trennt. ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das war für mich eine neue Erfahrung. In Ostfriesland war es ja so, da waren wir Reformierten die absolute Minderheit und daneben gibt es die große Hannover-Lutherische Kirche und die Reformierten fühlten uns immer von den Hannoveranern unterdrückt, um es ein bisschen zu überspitzen. Und hier ist es ja das Besondere, nein, es sind nicht zwei verschiedene Kirchen, wir sind eine Kirche und ich finde, damit wird was Wunderbares deutlich. Wir gehören auch in unserer unterschiedlichen Konfessionalität natürlich zusammen, auch wenn man sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen kann. Wir haben das ja irgendwann mal im Laufe der letzten Jahre auch gefeiert. Leuenberger Konkordie, bis dahin gab es eine Landeskirche, aber man feierte nicht zusammen das Abendmahl. Ist ja eigentlich verrückt, also dass man in einer Kirche nicht miteinander Abendmahl feiert. Aber diese beiden Ausprägungen der Reformation so unter einem Dach von Kirche zu haben, ist ja ein unglaublicher Reichtum. Liebe es auch, lutherische Gottesdienste zu besuchen und die Liturgie zu erleben, auch wenn ich selber in etwas anderem groß geworden bin. Aber ich finde, dass wir da als Landeskirche eine große Bereicherung haben. Und ich wäre auch sehr vorsichtig, das einfach über Bord zu kippen. So, ne? Also ich finde, dass diese Traditionen ihren besonderen Wert haben, dass es Menschen gibt, die sich eher in dem einen und andere Menschen eher in dem anderen zu Hause fühlen. Auch wenn es natürlich so ist, dass sie das als Normalmensch sozusagen nur noch mitkriegen, wenn sie einen Gottesdienst besuchen. Sonst, glaube ich, so die ganzen theologischen Unterschiede, das ist ja heute kaum noch nicht mehr zu vermitteln. So, für uns Theologen ist es immer noch spannend und schön und kann man auch schön darüber diskutieren, aber für die Menschen, die Kirche besuchen, wird es ja eigentlich vor allen Dingen in der Art und Weise deutlich, wie wir Gottesdienst feiern. Und da finde ich es schön, dass wir da unterschiedliche Traditionen unter diesem Dach haben.
Wenn man dann in den Annalen der Lippischen Landeskirche in ein paar Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mal schaut und man sieht dann Namen Dietmar Ahrens, woran soll man sich denn bitteschön gerne am besten erinnern?
Och, ich würde mich freuen, wenn die Leute dann sagen würden, das war der mit den Erprobungsräumen. Das finde ich gut. Viele Menschen haben mir beim Abschied so gesagt, dass sie es sehr geschätzt haben, dass ich meinen Dienst, sage ich bewusst Dienst, und nicht Amt, dass ich meinen Dienst als Landessouverän sehr uneitel wahrgenommen habe. So. Und das finde ich etwas, was uns gut zu Gesicht steht. In einer Kirche, die Wert darauf legt, dass Kirchenleitung immer durch Gremien geschieht. Also ich habe ja selber als Landessuperintendent gar nicht viel zu sagen, sage ich mal, gehabt, sondern es ging eigentlich immer darum, zu versuchen, Gremien mitzunehmen. Den Landeskirchenrat, das Kollegium, die Synode natürlich zuallererst als das oberste Leitungsgremium unserer Kirche. Da für Dinge einzustehen und zu versuchen, Menschen für einen Weg zu gewinnen. So. Und ich finde, da steht, ja, ich sage das mal so, bischöfliches Gehabe uns eigentlich nicht zu Gesicht. Und insofern würde ich mich freuen, wenn die Leute sich auch daran erinnern, dass ich hoffentlich das relativ uneitel gemacht habe, dieses Amt. Ja, und auch, dass in dieser Amtszeit das Thema sexualisierte Gewalt sozusagen nach vorne gebracht wurde und Aufarbeitung auf den Weg gebracht wurde, das ist mir sehr wichtig.
Sie sind ja nicht weg, Sie machen ja quasi weiter, aber nicht in diesem Amt. Was wäre so Ihre Botschaft an die Gläubigen? Was wäre Ihre Botschaft aber auch an die vielen Kirchengemeinden, an die Hauptamtlichen, an die Ehrenamtlichen mit einem gewissen, ja, sagen wir mal, zuversichtlichen Gedanken?
Der zuversichtliche Gedanke, der mich selber sehr durchgetragen hat, sage ich mal, durch die Zeit, ist das Bewusstsein, dass wir alle nur einen zeitlichen Dienst in der Kirche tun. So. Die Kirche Jesu Christi ist nicht von uns abhängig. Da muss ich jetzt mal den Heidelberger Katechismus einfach wieder zitieren, weil der das, finde ich, unnachahmlich zur Sprache bringt, indem er sagt, dass die Kirche, dass es Jesus Christus selber ist, der seine Kirche versammelt, schützt und erhält. Und das ist meine Zuversicht, war es in meinem eigenen Dienst und würde ich auch jetzt immer wieder sagen, in allen Veränderungen, in allen Herausforderungen, in allen Krisen auch, ist es jemand anders, der für die Kirche einsteht. Es ist uns nicht verheißen, dass unsere Kirche so bleibt, wie sie ist. Aber dass es Kirche immer geben wird, als Gemeinschaft derer, denen der Glaube etwas bedeutet, die sich zu Gott gehörig fühlen, die sich durch Jesus Christus angenommen wissen, das bleibt so. Und wenn wir in die Geschichte der Kirche gucken, dann ist es ja auch so. Also wie viel Krisen und wie viel Umbrüche und sich alles hat Kirche erleben müssen. Und trotzdem gibt es die Kirche. Und wenn wir, bin ja auch ein Freund, sage ich mal, der Ökumene. Und wenn ich in anderen Regionen der Welt unterwegs bin und gucke, wie Kirche da existiert, dann kann ich ganz schnell lernen, Kirche kann auch ganz anders sein, als sie bei uns ist und kann auch gut Kirche sein. Also insofern wünsche ich uns so die Zuversicht daraus, dass sie eben nicht in unserer Hand ist, sondern in Gottes Hand.
Dankeschön.